6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes. Markus ist mit Frau und Kind im wohlverdienten Urlaub. Damit ihr trotzdem wie gewohnt etwas auf die Ohren bekommt, haben wir heute ein Interview für euch. Er ist ein aufstrebender junger Musiker. Sein Debütalbum Das nächste kleine Ding hat mein Herz erobert. Seine Musik ist eine einzigartige Mischung aus Liedermaching, Rap und Comedy, die sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken anregt. Freut euch auf spannende Einblicke in seine musikalische Reise, sein Leben, sein Universum und den ganzen Rest. Herzlich willkommen, Salomon!
Hallo Johannes!
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich hatte jetzt einige sehr stressige Monate, in denen ich durchgängig unterwegs war und gar nicht zur Ruhe gekommen bin. Und jetzt habe ich so ein Sommerloch, also gar kein richtiges Loch, aber im Verhältnis zu den letzten Monaten habe ich jetzt gerade eine wirklich entspannte Zeit. Wirklich mal so Tage, wo ich wirklich nur einen Termin habe. Und das ist sehr schön.
Ja, ist Sommerloch, ne? Ist halt typisch, ne? Also da sind wir Bühnenkünstler tendenziell eher weniger unterwegs. Wobei bei Musik gibt's ja eigentlich Open Air noch deutlich mehr als Comedy auch, ne?
Aber genau, das gibt's irgendwo. Ganz selten spiele ich bei sowas auch mal. Aber ja.
Okay, dann kommen wir erstmal zu meinen Fragen hier. Du selbst beschreibst deinen musikalischen Stil als Unpop. Möchtest du das erläutern?
Ja, das ist jetzt die Vorlage, meinen alten Bühnenwitz zu machen. Ich gehe mal auf die Bühne und sage, dass ich Unpop mache und dass ich eigentlich nur traurige Lieder singe und im Unterschied zur herkömmlichen Popmusik damit sehr unerfolgreich bin. Ich habe irgendwie immer nach einer Beschreibung gesucht für das, was ich mache, weil ich mag den Singer-Songwriter-Begriff nicht oder ich mag vielleicht nicht, was viele Leute machen, die sich Singer-Songwriter nennen. Und dieser Liedermacher-Begriff, der ist so antiquiert irgendwie. Genau, und irgendwann hatte ich die Idee, ja, also eigentlich mache ich ja Popmusik, also ich mixe so ein paar Genres, am Ende stehe ich natürlich mit Akustikgitarre auf der Bühne, was mich irgendwie zu einem Singer-Songwriter oder Liedermacher macht, aber meine Musik ist nicht klassische Liedermacher-Musik und nicht klassische Singer-Songwriter-Musik, sondern eher irgendeine Abspaltung von Popmusik und dann kam ich irgendwie auf dieses Unpop. Ja.
Nee, ist aber auch gut. Also man fragt sich direkt, Unpop, was, okay. Aber man fragt sich halt nicht ablehnend, sondern man fragt sich so neugierig interessiert. Und ja, also nachdem ich das Album jetzt wirklich viel gehört habe, also du verdienst eine Backingband. Also das muss ich wirklich mal sagen. Also ich, kurzer hier Disclosure, also wir kennen uns bereits, wir kannten uns vorher. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal bei einer Kunst gegen Bares kennengelernt. Kurz für die Zuhörer, Kunst gegen Bares ist ein sehr bekanntes Showkonzept, wo ja verschiedene Kunstformen, Comedy, Poetry Slam, Musik, Artistik, alles Mögliche zusammenkommen und ja, man kriegt vom Publikum dann Geld in so Sparschweine und ja, Salomon hat da direkt gewonnen bei dem Wettbewerb, was sehr häufig passiert. Und als Comedian hat man gegen, ich sag mal so, Typ mit Gitarre, der lustige Songs macht, hat man so eine Grundabneigung. Weil es ist oft so, und ich sag's jetzt schon mal vorher, da möchte ich dich explizit ausschließen, aber es ist halt wirklich oft so, da ist jemand, ja, die Gags sind so mittel und das Gitarrenspiel ist so mittel. In der Kombination mag das Publikum das aber. Also ich werde jetzt natürlich keine Namen nennen. Ich möchte mir hier nicht vier Feinde machen. Nein. Oh, das muss ich piepsen. Nein, aber
ich fand's einen guten Witz. Also das.
Es gibt halt einfach wirklich viele, ja, so Typen, wo du halt als Comedian denkst, so, Alter, wenn du die Gitarre wegmachen würdest, die würden dich, das wäre Stille, es wäre nicht lustig. Aber ne. Hey, you're not that funny, learn a few songs. Hey, you're not that good a musician, learn a few jokes. Und das ist, da gibt's halt wirklich, wirklich viele von und es regt einen dann so als Comedian immer dezent auf, wenn die dann gewinnen. Wobei natürlich sowieso hier Kunst gegeneinander im Wettbewerb antreten lassen ist irgendwie doof. Aber das Publikum mag das. Und wie gesagt, also da habe ich dich das erste Mal gesehen und bist mir halt direkt aufgefallen. Ich so, oh, krass, der kann ja, es ist nicht nur wirklich sehr, sehr lustig, der kann ja auch wirklich spielen. Also der, da ist irgendwie, da steckt eine klassische Ausbildung oder zumindest wirklich sehr, sehr langes Üben dahinter. Liege ich da richtig? Hast du irgendwie eine klassische Gitarrenausbildung genossen oder?
Das ist echt nett, dass du das sagst. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich gar nicht so gut Gitarre spielen kann. Ich habe das so mir selber beigebracht.
Okay.
Und ich würde auch nicht sagen, dass ich viel geübt habe in dem Sinne, dass ich viel zu Hause sitze und Gitarre übe. Aber irgendwann habe ich angefangen, viel aufzutreten und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich durch das viele Auftreten auf jeden Fall besser geworden bin, dass ich mittlerweile das schon ganz gut mache mit dem Gitarre spielen und dem Singen. Ich nehme Gesangsunterricht seit ein paar Jahren.
Ah, okay.
Das mache ich schon. Und das hat, glaube ich, auch meine Performance stark verändert, weil früher musste ich, also meiner Meinung nach musste ich früher schon vor allem auch über den lustigen Teil singen, weil ich jetzt nicht so gut gesungen habe.
Mhm.
Und ich finde, mittlerweile singe ich auch gut. Und man kann sich auch einfach nur über die Musik freuen.
Ja, auf jeden Fall. Also, und wie gesagt, also ich finde, es ist, man darf das gar nicht so unterschätzen, weil nur mit einer Gitarre alleine schaffst du es halt oft auf der Bühne sehr groß zu klingen einfach. Also so, ich kann das gar nicht so gut festmachen, woran, aber du klingst halt oft als mehr als einfach so ein Typ mit einer Gitarre. Ist einfach sehr voluminöses Gitarrenspiel, falls es das Wort gibt.
Danke. Also ich glaube, dass ich schon irgendwie gelernt habe, zu wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und dass ich dann das, was ich gut kann, sehr gut ausspielen kann. Das ist, glaube ich, eher so mein Talent. Also genau. Ich habe das Gefühl, dass häufig auch Leute mit Gitarre auf der Bühne sich einfach nicht so viel Gedanken darüber machen, wie das jetzt gut klingen würde oder nicht. Und es manchmal keine großen Sachen wären, dass irgendwie eine Gitarre besser klingt, aber diese Frage sich irgendwie nicht gestellt wird.
Ja. Ja, na, guter Punkt. Kam gut möglich. Was hat dich inspiriert, dein Debütalbum, das nächste kleine Ding zu schreiben?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich überhaupt keine Antwort habe. Es, vor allem auf dieses Album bezogen kann ich dir eigentlich nur eine sehr ernüchternde Antwort geben.
Nämlich?
Ich sammle seit Jahren Songs. Ich schreibe ganz viele Lieder immer wieder und habe die ganze Zeit im Kopf, ja, ich muss jetzt mal das geile Album machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich dann so eine große Idee von einem Album habe, von einem Gesamtwerk, dass ich gar nicht ins Machen komme, weil alles nicht gut genug ist und alles nicht ausproduziert genug ist und nicht perfekt eingespielt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache es jetzt einfach. Ich nehme jetzt die Songs, ich habe jetzt irgendwie hier 12 Songs oder so, aus denen suche ich mir welche aus und die nehme ich Stück für Stück auf. Ich habe einen Freund von mir gefragt, ob er mich dabei unterstützt und das hat er gemacht. Wir haben einmal die Woche telefoniert und über das Album geredet. Mhm. Das war wirklich perfekt. Das hat so, hat mir
Wer?
Die Struktur
Willst
gegeben.
Du sagen?
Ja, Pierre. Der ist aus dem, der singt in einer Hardcore-Band, die heißt Augen. Nicht Augen, die Deutsch-Punk, was auch immer Band, sondern Augen.
Elektro-Punk.
Augen wie.
Also ausgeschrieben. Also Augen, aber richtig geschrieben.
Wow, ich habe auf die komplizierteste Art und Weise das Wort Augen einfach genannt. Ich habe einfach nur gesehen, dass ihr über das Augen-Album gesprochen habt, auch letztens. Ja. Deswegen, naja. Sehr empfehlenswerte Band, wenn man Hardcore mag.
Ich liebe Hardcore.
Wirklich starke Band, absoluter Geheimtipp, würde ich sagen.
Ich pack mal einen Link zu deren, ich vermute, sie sind oft in Teilen auf Spotify, packe ich mal in die Shownotes.
Ja. Und genau, wir sind zusammen in einem Kollektiv, wo sich mehrere künstlerisch tätige Menschen zusammengeschlossen haben und sich gegenseitig unterstützen. Und er macht da so Mixing-Kram auch viel. Und genau, ich habe ihn sowohl gefragt, ob er meine Sachen mischt, aber auch, ob er mich dabei unterstützen kann, dass ich das schaffe. Und genau, er war im Prinzip so meine seelische Unterstützung. Wir haben einmal die Woche telefoniert und über den Fortschritt gesprochen. das war perfekt, weil ich dann halt so, wenn ich eine Woche lang nichts gemacht habe, dann dachte, ah, scheiße, morgen telefonieren wir wieder, dann habe ich wieder irgendwas gemacht.
Sehr gut.
Und das hat irgendwie wirklich dazu geführt, dass ich dann am Ende diese 8 Songs fertig hatte. Zwischenzeitlich sah es wirklich so aus, als würden es 4 werden oder so. Und dann ist hinten raus, habe ich noch viel auf die Kette bekommen.
Sehr gut.
Genau, und ich habe, was hat mich inspiriert? Ja, also ich finde, auf dem Album hört man schon ein bisschen raus, dass manche Songs während Corona geschrieben wurden. Ich habe einen Song, der heißt Insel der Geborgenheit. Da singe ich darüber, dass ich den ganzen Tag im Bett liege. Ich habe festgestellt, der entspricht wirklich nicht mehr im Ansatz meiner jetzigen Lebensrealität. Aber ja, ich habe einen Song über einen Staubsaugerroboter geschrieben.
Ich liebe den.
Das war, ja, ich saß, war, ich hab, es war Corona, ich saß viel zu Hause und irgendwann habe ich gedacht, Staubsaugerroboter, wo willst du hin?
Super. Ja,
das würde ich sagen.
Ja.
Und jetzt könnte ich natürlich bei jedem einzelnen Song noch sagen, was mich inspiriert hat, aber die Entstehung vom Album war wirklich ein, okay, ich muss es jetzt mal hinkriegen. Ich nehme mir seit Jahren vor, was rauszubringen und jetzt habe ich es endlich geschafft und ja, in einer absurden Zeit, ich glaube in der stressigsten Zeit meines Lebens, weil ich nämlich nebenher noch meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Also eigentlich habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und nebenher ein Album aufgenommen.
Sehr gut.
Und das war, genau, teilweise auch echt ein bisschen zu viel. Ich habe die Bachelorarbeit einen Monat nach dem Album abgegeben, also nachdem das Album rauskam, also schon in der Endphase von, ja, der Bachelorarbeit, es war auch die Endphase vom Album. Dann hatte ich noch so ein paar Wochen, wo ich nur noch Bachelorarbeit hatte. Ja. Und ja, jetzt habe ich gleich mehrere Abschlüsse gehabt Anfang des Jahres. Mal diese Hürde, endlich was rauszubringen und mein Studium abzuschließen.
Klingt auf jeden Fall in der Tat sehr stressig, aber wie du schon sagtest, dass man sich manchmal muss man einfach anfangen, weil mein Mantra ist immer, perfekt werden ist der Feind vom Fertigwerden.
Das fasst es wirklich ziemlich gut zusammen, was ich die letzten Jahre versucht habe zu machen. Und das war irgendwie eine komische Idee von Perfektionismus, den ich gar nicht erreichen kann. Und das war auch irgendwie eine echt coole Erkenntnis zu merken, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ja, dann mache ich jetzt erstmal einfach irgendwas. Ich sammle ein paar Songs und dann bringe ich die irgendwie raus. Und zu sehen, ja, das ist eigentlich wirklich solides Album geworden.
Das ist super. Also da ist kein Stinker dabei. Ich finde manche Songs besser als andere, aber da ist kein eine Niete.
Danke.
Ja, es ist wirklich gut. Also es ist, der Fairness halber, jetzt auch eher eine EP als ein Album. Also klar, es sind 8 Songs, aber die Laufzeit, 20 Minuten, ne? Aber es ist halt egal. Es ist halt eine super EP dann halt. Also ob man es jetzt Album oder EP nennt, das ist Semantik. Ich glaube, das ist in Zeiten von Streaming auch völlig egal.
Spotify sagt, ab 8 Songs ist es ein Album.
Ja.
Und die Argumentation habe ich übernommen. Ich habe am Anfang immer gesagt, ja, meine EP. Und dann merke ich aber auch immer, dass Leute nicht so viel mit EP anfangen können.
Genau, das ist
alles. Und dann habe ich einfach Album gesagt. Und das ist auch eigentlich perfekt, weil, ja, wer hat schon die Aufmerksamkeitsspanne, sich ein stundenlanges Album anzuhören? Deswegen
wenn's gut ist,
hier 20 Minuten. Und nächstes Jahr kommt das nächste Album, was wieder 20 Minuten geht. Vielleicht mache ich dann eine Vinyl, wo dann auf der Rückseite noch das jetzige ist oder so.
Genau. Ich glaube auch, dass ganz viele Leute gar nicht mehr wissen, was EP oder EP heißt. Weißt du, was es bedeutet?
Editorial Player.
Nein.
Oder so.
Nein.
Ah. Irgendwer hat, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das nicht weiß und dann habe ich irgendwen gefragt, irgendwer hat mir das gesagt und seitdem behaupte ich, dass das heißt.
Also ich check jetzt auch nochmal gegen, bevor ich hier Bullshit verzapfe, aber in meiner Erinnerung ist es ein sogenanntes Extended Play. Und ja, das stimmt auch. Extended Play, das ist praktisch aus Zeiten Vinyl. Es gab halt früher die Singles, diese kleinen Schallplatten. Und das waren in der Regel 2 Songs, ne, Seite A, Seite B. Und dann gab es eben die Alben, was er sich hier, Beatles-weises Album. Und die EP, also das Extended Play, war halt sowas dazwischen. Und aber das ist halt super selten. Also es war eigentlich schon in Zeiten der CD, gab es das nur noch sehr, sehr selten.
Aber jetzt kommt es ja zurück. Also jetzt ist ja die EP vollkommen back, weil Album lohnt sich ja gar nicht mehr.
Okay, ja, aber das mit dem einfach mal machen ist halt auch so ein Ding. Also es hat auch bei mir, als ich mit Comedy angefangen habe, bin ich auch so in der irrigen Annahme losgezogen. Ja, ich schreibe einen Text zu Hause und der ist dann lustig und dann gehe ich auf die Bühne und dann präsentiere ich den und dann lachen die Leute und dann passt das. Und das ist ja kompletter Humbug. Also so funktioniert es ja gar nicht. Also mittlerweile gehe ich oft einfach nur mit einer Idee auf die Bühne, wo ich denke so, hey, das und das ist lustig. Ich ziehe jetzt mal los und erzähle ein bisschen. Und wenn ich merke, da wird so ein bisschen gekichert und so ein bisschen gelacht, dann merke ich ja, okay, da ist was. Und dann gehe ich halt ans Werk. Aber erstmal einfach losziehen mit so einem Rumpf, das wird dann schon gut. Also Perfektion kann auch unter Einbeziehung der Öffentlichkeit entstehen, will ich damit sagen.
Also diesen Mut zur Blamage, den Stand-up-Comedians ihre ganze Karriere über haben müssen, finde ich wirklich beeindruckend, weil ich habe wirklich manchmal Songs, also lustige Songs, die ich irgendwie als Comedy-Nummern beschreiben würde, habe ich manchmal jahrelang nicht gespielt oder wirklich eine sehr lange Zeit, weil ich den einfach einmal gespielt habe, es hat nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, ja, es funktioniert ja nicht. Yeah. Und oder ich habe es irgendwem erzählt, hier, guck mal, ich habe das und das Lied geschrieben, ist doch lustig. Und dann hat die Person das nicht verstanden und gesagt, ja, was soll das denn? Und dann habe ich es einfach nicht gespielt, weil ich quasi einmal so ein Feedback bekommen habe von, ja, ist ja nicht lustig, aber ist ja lustig gemeint, wäre jetzt ja ganz peinlich, was lustig gemeint ist zu machen, wo niemand lacht. Und das habe ich dann erst durch das Auftreten mit Stand-Up-Comedians gelernt, dass man das schon auch die gleiche Sache ein paar Mal machen kann, um erstmal zu checken, ob es überhaupt was dran ist und dann der Rahmen, den man irgendwie was setzt. Also ich habe gerade bei meinen Comedy-Auftritten auch ja so, ich gebe dem ja trotzdem so einen, ja, leichten Stand-Up-Rahmen oder so, und dass der auch total viel ausmacht und dass ich auch manchmal Lieder habe, die als eigenes Lied gar nicht so krass funktionieren, aber dann durch ein Bit, was ich vorher mache oder so, eigentlich erst recht funktionieren.
Also wie gesagt, mein Lieblingssong ist Staubsaugerroboter und ich muss auch wirklich sagen, die Albumversion, das ist ja eine veritable Punkrock-Nummer. So Pop-Punk vielleicht. Ich kannte den Song vorher halt live und irgendwann natürlich, dann kennt man den, dann findet man den nicht mehr so lustig, aber ich finde den wirklich, wirklich gut. Und mal kurz meine Interpretation, worum es in dem Song geht. Es geht um einen Staubsaugerroboter. Wenn vielleicht könnte man noch sagen, es geht darum, dass so moderne Technik von außen oft wie so Magie wirkt und man dem das irgendwie gar nicht mehr so kapiert und sich dann, und dann halt irgendwann aufgibt und denkt so, ja, okay, aber tut mir leid, wenn ich dir da Unrecht tue, aber ich glaube, viel mehr steckt da einfach nicht drin. Es ist einfach nur, Staubsaugerroboter sind lustig, sie sind weird, die sind merkwürdig, die sind komisch, und das ist so die Genese des Songs. Also das ist so meine Interpretation.
Ich finde es gut, dass du das, was du gesagt hast, gerade Interpretation nennst. Das finde ich stark. Ich habe gedacht, jetzt kommt so eine tiefgreifende politische Idee, die du da so reinprojizierst.
Das könnte ich. Aber das ist dann halt, glaube ich, die Unfähigkeit des Menschen selber, seine Umgebung noch in Ordnung zu halten, die Entkopplung der eigenen Bedürfnisse von also ne, kannst ja voll viel reininterpretieren. Und ich glaube, das steckt da möglicherweise auch drin. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich möchte eine Perle des Lokaljournalismus zitieren. Ich frage mich, wie man auf die Interpretation kommt. Okay, also es geht darum, kurz im Kontext, ist aus den Westfälischen Nachrichten vom 16.10.2022, ist von Günther Moseler. Ich erinnere mich auch noch, dass du an dem Abend, weil ich war auch dort, ich bin auch da aufgeschrieben, geht es in dem Artikel um den GTD Comedy Slam, den du völlig zu Recht gewonnen hast. Und ich erinnere mich noch, dass du kurz mit dem Menschen, du hast einfach nur der Fotograf bezeichnet, bist du irgendwie, du hast kurz mit ihm geredet und bist zurückgekommen, du hast einfach nur so den Kopf geschüttelt und ich so, was ist los? Der so, und du hast wirklich nur den Kopf geschüttelt, du hast gar nicht wirklich so Worte genutzt, sondern einfach nur so, ja, so. Und jedenfalls, ich lese mal vor, was der Herr Moseler geschrieben hat. Der blonde Salomon stieg als erster in den Comedy-Ring locker seine Gitarre geschultert. Sang dieser exklusive Interpret des Unpop, Ausrufezeichen in Klammern, traurige Lieder in also in Quotes. Es waren Beziehungskisten, für deren Sesam öffne dich er den passenden Schlüssel suchte. Eine Zeitabschnittsfreundin beschied er mit hektischen Gitarrenriffs, sie sei ein Staubsaugerroboter. Setzte plötzliche Pausen und gestand, ich verliebe mich besonders in Menschen, bei denen ich keine Chance habe. Salomonisch zwischen Schüchternheit und Aufbegehren schwankend, schien dieser tiefstapelnde Bo dennoch von fiktiven Casanova-Qualitäten überzeugt. Wer hört Staubsaugerroboter und denkt dabei, es geht um eine Frau?
Ja, also das, was du beschrieben hast mit dem Kopfschütteln, das ja, wird sich wohl nie ändern bei diesem Erlebnis mit diesem, ja, ich sag jetzt mal Journalisten. Ja, das war Lokaljournalismus vom Feinsten, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Es ist einfach, ja, auf eine Art natürlich auch genial, weil der mochte mich nicht, das war vollkommen klar.
Ja.
Der hat alle, die aufgetreten sind, total abschätzig behandelt. Ich ja. bin der Meinung, mich besonders abschätzig behandelt. Und der hat uns zum Beispiel so alle gefragt, also als wir so alle zusammenstanden, hat er uns gefragt, ja, und wollt ihr das mal beruflich machen? Und ja. dann hat irgendwer gesagt, ja. Und dann hat er so gelacht.
Ja, ja.
Und dann habe ich halt ihn gefragt, ob er das mit dem Schreiben auch beruflich genau. mal machen will. Ja. Und ja, das war natürlich klar, dass dann, wenn man so jemandem noch ein bisschen Paroli bietet, dann vielleicht auch so ein Artikel herauskommt, in dem, ja, er hatte natürlich die Schwierigkeit, weil ich hatte jetzt diesen Slam gewonnen.
Genau.
Also er kann ja nicht sagen, ja, das war total furchtbar. Ich als Einziger im Raum, also alle fanden super, aber ich als Journalist weiß natürlich, dass es irgendwie schlecht war. Und ich glaube, das war dann sein Umgang damit, irgendwie so ganz komisch was zu, ja, zusammenzuwürfeln. Meine Erklärung für diesen Artikel ist, dass er sich einfach Notizen gemacht hat.
Ja.
Er hat einfach ganz random Notizen gemacht. Also er hat so zugehört, dann hat er irgendeinen Satz mitgeschrieben, hat er noch ein Stichwort aufgeschrieben und einen Tag später konnte er sich nicht mehr an die Auftritte erinnern und hat einfach aus seiner vagen Erinnerung und dem, was er an Notizen hatte, einfach einen Artikel geschrieben.
Ja.
Es ist auch genial, dieses Zitat, was da drin ist mit, ich verliebe mich immer in Menschen, bei denen ich grundsätzlich keine Chance habe, ist so ein Aufbau von einem Witz, den ich auf der Bühne mache. Und da sage ich, ich dachte immer, ich verliebe mich in Menschen, bei denen ich grundsätzlich keine Chance habe. Also, und dann drehe ich das noch um irgendwie. Und genau, das war irgendwie genial, dass das dann auch das Zitat war. Also von allem, was ich auf der Bühne gesagt habe, war das das wörtliche Zitat. Das war großartig, ja. Was soll man dazu sagen?
Der Absatz zu mir, den muss ich jetzt nicht vorlesen, der ist auch komplett konfus. Also da stimmt auch vorne und hinten nichts. Also fast, hä? Aber auch bei allen. Also Kevin Knautz, der auch aufgetreten, der hat sich halt gemerkt, ja, schwul. Und mehr hat er sich halt irgendwie nicht gemerkt. Also es ist wirklich, und es ist halt, also was mich irgendwie so ärgert ist, bisher sind alle Artikel, die über meine Auftritte sind halt so. Die sind oft gar nicht unbedingt negativ, aber da stehen halt einfach falsche Dinge drin. Mhm. Also das ist, und dann ich so, Leute, dann schreibt doch lieber gar nichts.
Genau, also bezogen jetzt nochmal auf diese Frage zu dem Staubsaugerroboter, kann ich natürlich sagen, also ich glaube nicht, dass der das interpretiert hat da rein, sondern dass er einfach am nächsten Tag aus seinen Notizen einfach irgendwas zusammengeschrieben hat. Und meine Erfahrung mit Lokaljournalismus ist, dass es halt leider häufig so ist. Also ich komme aus einer Kleinstadt und habe da auch viele Veranstaltungen gemacht oder mache das auch teilweise noch. Und da habe ich irgendwann gelernt, okay, es geht nicht, dass ein Artikel einfach fehlerfrei ist.
Ja.
Ich habe teilweise angefangen, also was irgendwann eine gute Methode war, so als Veranstalter war, dass ich dann dem Journalisten, der an dem Abend kurz vorbeikam, noch mal eine Mail geschrieben habe mit den richtigen Namen von den Leuten, die aufgetreten sind, mit dem, was sie irgendwie gewonnen haben oder was sie gemacht haben. Und dann gab es saubere Artikel. Es ist auch in der Kleinstadt relativ üblich, die Artikel einfach selber zu schreiben und der Zeitung zuzuschicken. Das ist auch, das ist natürlich so ein bisschen Propaganda dann, aber es ist tatsächlich sauberer, als wenn die Leute vorbeikommen und das selber schreiben.
Man muss ja jetzt auch immer sagen, es geht da jetzt auch nicht um den Haushaltsplan der Stadtverwaltung. Ne? Also das ist ja, also klar, Kunst und Kultur ist wichtig, aber wie gesagt, es geht jetzt nicht um oder über, wo kann man sich gegen Corona impfen lassen und so. Also da, das muss man natürlich auch dazu sagen.
Mein so übelster Backlash war mal, dass ich mal der einer Zeitung ein Interview gegeben habe für eine neue Veranstaltungsreihe, die ich versucht habe zu etablieren. Und ich war da schon zu dem Zeitpunkt engagiert in einer anderen Veranstaltungsreihe. Und dann hat die Journalistin mich gefragt, ob ich, ob das jetzt irgendwie Konkurrenz ist zu der anderen Veranstaltungsreihe. Da habe ich gesagt, nee, das ist eine Ergänzung. Und ich bin der Meinung, dass wenn es mehr Kulturangebot gibt, dass dann insgesamt mehr Menschen zu Kulturveranstaltungen gehen.
Ja, so, absolut.
Und daraus wurde gemacht, dass ich wurde dann zitiert mit, ja, ich hoffe, dass zu meiner neuen Veranstaltungsreihe mehr Leute kommen als zu der anderen.
ja. Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Okay. Du hast ja auf dem Album auch mindestens ein Feature, das ich rausgehört habe, nämlich mit Nora Beisel beim Song Warte kurz. Ja, wie ist das zustande gekommen? Also habt ihr den Song gemeinsam geschrieben? Hast du den geschrieben und sie hat den Gesangspart oder hat sie den Song alleine geschrieben und du hast gesungen? Also ja, wie kam das zustande?
Ja, Nora und ich kennen uns schon relativ lange. Wir haben uns mal auf einem Songslam kennengelernt und seitdem immer wieder bei irgendwelchen Auftritten getroffen und uns dann irgendwann auch angefreundet. Wir haben auch Konzerte zusammengespielt. Wir waren mal NachbarInnen und genau, stehen deswegen sowieso in Kontakt. Und wie es zu dem gemeinsamen Song kam, ist eigentlich ja vielleicht auch wieder eine bisschen ernüchternde Geschichte. Ich habe diesen Song, Warte kurz, habe ich vor Jahren geschrieben und der war, irgendwann in den letzten Jahren geschrieben und immer mal wieder dran rumgeschrieben und bin damit irgendwie nicht so richtig warm geworden. Und genau, war irgendwie immer noch unsicher mit meiner zweiten Strophe dazu und habe dann aber irgendwann gedacht, ja, vielleicht passt es jetzt auch einfach so, wie der Song ist und wollte ihn aufnehmen und der wird gezupft und komme ich an den Punkt von, dass meine Gitarrenqualitäten nicht so überragend sind. Ich habe es nicht hinbekommen, den sauber einzuzupfen, weil ich zu wenig Gitarre geübt habe. Und dann habe ich Nora gefragt, ob sie nicht Lust hat, mir diesen Song einzuspielen auf der Gitarre. Und dann kam es dazu, ja, wenn wir schon mal dabei sind, hast du nicht auch Lust, eine Strophe zu singen? Und dann stand ganz lange im Raum, ob sie dann vielleicht einfach die zweite Strophe, die ich geschrieben habe, singt. Und dann haben wir aber wir haben uns dann regelmäßig getroffen, um an dem Song zu arbeiten, dann haben in der Zeit immer nur gelabert. Und dann hatten wir noch so einen Termin, wo dann nochmal so war, okay, vielleicht schaffen wir es jetzt, den Song wirklich aufzunehmen. Wenn wir es heute nicht schaffen, dann können wir es nicht mehr schaffen, dass er noch draufkommt. Und da kam dann Nora mit, da haben wir dann die Gitarre sauber eingespielt und Nora kam mit einer kompletten Strophe an. Wir haben dann irgendwie, ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen zusammen dran rumgeschrieben oder so, aber eigentlich kam Nora quasi mit einer fertigen eigenen Strophe für das Lied an und genau, so ist das Feature entstanden. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil ich dachte schon länger, es wäre cool, mal einen Song mit Nora zu haben. Und ja, ich find's, bin mega happy, weil ich mit dem Song super lang gehadert habe und unsicher war, wie ich damit umgehe mit der zweiten Strophe. Die zweite Strophe hatte auch so ein paar persönliche Elemente, wo man vielleicht auch raushören könnte, um wen es bei dem Song geht oder so. Und das fand ich auch so ein bisschen, ja, da war ich mir auch immer die ganze Zeit unsicher, ob ich das so veröffentlichen will. Und ja, jetzt hat er irgendwie nochmal eine ganz eigene Färbung und ich bin irgendwie richtig happy damit, wie das jetzt am Ende alles gekommen ist.
Ja, also es ist für mich jetzt auch sozusagen so der emotionalste Song auf dem Album. Und ich finde den auch wirklich schön. Also ich finde auch, eure Stimmen ergänzen sich sehr gut. Also ich habe erst mal gedacht so, okay, wer ist das jetzt? Ach, okay, ist jemand anderes? Und den Song ein paar Mal gehört und ist wirklich gut. Also ist ein guter Song. Also wenn ihr noch mal irgendwie was zusammen macht, gerne mehr davon.
Das ist auf jeden Fall der Song, wo ich das meiste Feedback zu bekommen habe. Da gibt es so eine typische, es gibt da so ein Ungleichgewicht, wenn ich Musik mache. Und zwar auf diesen klassischen Kleinkunstbühnen wie Kunst gegen Bares oder Slams oder so. Da funktionieren meine ernsten Songs gar nicht gut. Da habe ich das Gefühl, okay, wenn ich da jetzt irgendwie sowas gewinnen will oder herausstechen will, dann wollen die Leute die Songs, die ein bisschen schneller sind, die Songs, die lustig sind.
Ja.
Und wenn ich Musik rausbringe, dann sind es oft die ernsten Songs, zu denen ich ganz viel Rückmeldung kriege und die Leute irgendwie berühren. Und bei dem Song war es genau so. Ich habe meine drei ernsten Songs, die ich gerade habe, genau, zwei sind noch auf dem Album, habe ich mal bei Kunst gegen Bares gespielt in Köln. Und das ist eine Bühne, die mir sehr gewogen ist, wo ich eigentlich auftreten kann und weiß, okay, da mag mich das Publikum eigentlich immer, da habe ich immer einen guten Abend.
Super Bühne generell.
Und da bin ich letzten Dezember mal spontan aufgetreten und habe gedacht, heute mache ich nur ernste Sachen. Und ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Geld in meinem Sparschwein am Ende. Ja. ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich finde es, ein 10-Minuten-Auftritt ist irgendwie eine andere Disziplin. Dann macht es auch irgendwie teilweise Sinn zu sagen, ich nutze diesen Auftritt mit dem, was ich weiß, was da gut funktioniert. Und dann kommen vielleicht Leute zu meinem Konzert und da kann ich meine ganze Bandbreite an Musik zeigen.
Ja.
Aber von dem, was vom Album herausgestochen ist und was, wo ich Feedback zu bekommen habe, war es vor allem dieser Song.
Ja. Okay. Freut mich. Welchen Song ich auch sehr gut finde, ist Berg aus Zucker, der die Entitification of Social Media Apps ganz gut beschreibt. Und es ist aktuelles Phänomen. Seit 2 Wochen kann man bei Instagram Stories kommentieren. Mhm. Dann kommt noch eine Funktion und noch eine Funktion und noch eine Funktion. Das ist super. Was genau meinst du in dem Zusammenhang mit Zucker? Also dann ist alles nur noch ein Berg aus Zucker. Also ich verstehe da die Metaphern nicht.
Das ist ein ganz schlechtes Wortspiel.
Ach Gott, wegen Mark Zuckerberg.
Ja.
Ja, okay. Ja,
guck mal, ich sitze auf einem Berg aus Zucker, also Zucker so als als sowas, wovon man süchtig wird und wovon man nicht genug kriegen kann. Und dann Zuckerberg.
Das hatte ich mir auch so hergeleitet.
Mein Bühnenwitz zu dem Song ist eigentlich, habt ihr das mit Berg aus Zucker, Zuckerberg verstanden oder war das zu Meta?
Okay. Naja, aber das ist dann wieder gut. Also das ist dann, okay, alles klar. Nee, dann verstehe ich es auch, okay.
Danke, dass du zu diesem Song was sagst, weil das ist nämlich der Song, wo sich eigentlich bisher alle, die mit mir über das Album gesprochen haben, drauf einigen können, dass das der schlechteste Song von allen ist.
Nö. Also, wie gesagt, es gibt keine schlechten Songs. Ich weiß gar nicht, ob ich einen rauswählen müsste. Ich finde, ich finde den gut.
Danke.
Also, wenn ich auswählen müsste, welcher mir am wenigsten gefällt, vielleicht der Herbst ist der schönste Monat.
Ah, spannend.
Aber ich finde, das Leben ist schön, finde ich auch sehr gut. Ist halt sehr ironisch, ne?
Ja, Berg aus Zucker ist so ein typischer Song. Manchmal schreibe ich solche Lieder, wo ich so einfach sage, okay, ich schreibe jetzt einen ganz komischen Song über Social Media mit so einer ganz komischen Herangehensweise. Und dann habe ich so ein Ding, dass ich so weiß, okay, das ist jetzt nicht der Song, mit dem ich neue Fans gewinne oder der alle total abholt, aber ich finde das eigentlich auch so ein bisschen, dass das so eine Albumdisziplin ist, dass man, wenn man so irgendwie nicht nur einzelne Songs rausbringt, sondern so ein gebündeltes Werk an Songs, dass es auch irgendwie dazugehört, dass da mal sowas irgendwie auf eine bisschen weirde Art was thematisiert wird oder es eben Songs gibt, wo ganz klar ist, okay, das ist jetzt der Song für die Liebhaber oder das ist so, da wird es jetzt so 2, 3 Leute geben, das ist der aus irgendeinem Grund deren Lieblingssong und alle anderen können sich darauf einigen, dass das irgendwie nicht, dass das irgendwie der Song ist, den sie immer skippen oder so. Genau, war so ein typischer Song, wo ich nicht sicher war, ob der draufkommt und dann war ich aber ganz happy mit der Produktion. Da habe ich so eine coole Sache mit dem Bass gemacht, da gibt es so einen Basslauf, der ist im Intro und dann am Ende kommt der wieder und
Dann bleiben wir mal kurz dort, weil generell finde ich die Produktion des Albums auch sehr hochwertig. Also, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast das alles einfach so in deinem Wohnzimmer aufgenommen und
ja, genau.
Ist gut. Also sprich, die Drums bei Staubsaugerroboter und so, ist alles programmiert?
Alles programmiert, ja. Also die Seiteninstrumente sind alle echt eingespielt, aber auch nicht echt verzerrt. Also alles über Audio-Interface in den Computer und dann Effekte draufgelegt.
Aber auch ohne DAW, ne? Also Notebook und Software.
Ja,
oder Computer und Software. Das ist beeindruckend. Also ich finde, mittlerweile gibt's, also ich höre, also mein bevorzugtes Genre ist schon, würde ich sagen, eher Hardcore, Metalcore, Punk. Und im modernen Metal gibt's wirklich die Unart. Das ist in den letzten Jahren, es wird auch immer schlimmer, dass die halt auch alle programmierte Drums nutzen, weil es ist halt wirklich teuer, Drums gut aufzunehmen. Na, also du brauchst, wenn du Drums gut aufnehmen willst und du hast auch ein vielseitiges Drumset mit, weiß ich nicht, was nicht einfach nur Snare, Bassdrum, Toms, Hi-Hat und vielleicht noch Becken, sondern du hast irgendwie noch China-Becken dazu, dann hast du noch ein Percussion-Set und so weiter. Du brauchst einfach ohne Ende Mikrofone und das ist halt wirklich, wirklich teuer und deswegen machen das viele Bands einfach nicht mehr. Und man hört das. Also ich finde, im modernen Metalcore hörst du bei vielen, dass das sehr kalt ist, das Schlagzeug. Es ist sehr mechanisch. Du hast halt einfach diese winzig kleinen Unregelmäßigkeiten, die ein Mensch einfach immer produziert, die auf eine merkwürdige Art aber irgendwie auch gewollt sind. Das ist so immer dieses, du hast das vielleicht nicht gehört, aber dein Gehirn hat es gehört. Und das ist mir da nicht aufgefallen. Und deswegen, also, das ist wirklich gut gemacht. Also, die Drums klingen wirklich gut.
Danke, und die habe ich auf dem Klavier habe ich die eingespielt. Und cool. Gar nicht so viel mitgemacht.
Na, dann sehr gut, sehr gut. Ich finde auch, das ist auch ein kurzer Bläserpart, ist auch sehr gut. Was ist das? Ist das eine Posaune oder?
Genau, es gibt tatsächlich in einem Song eine echt eingespielte Trompete. In deine Texte. Ja. Da hat mir auch Nora den Kontakt zu einer Musikerin vermittelt, die da Lust drauf hatte. Oder genau.
Ja, ruhig Name-Drop, wenn du willst.
Ich glaube, sie wollte nicht so richtig genannt werden.
Okay, alles klar.
Ich bin ja zu unseriös. Nein.
Nein, ist ja auch klar, dass Stefan Ross das nicht will.
Ja, genau.
Live an der Trompete.
Was ich noch sagen wollte zu den Produktionen, bei mir selbst produziert. Ich habe mich einmal auch mit Pierre, den ich eben schon erwähnt habe, getroffen, um auch Sachen aufzunehmen, weil ich bei einem Song quasi auch nicht nur die telefonische moralische Unterstützung brauchte, sondern auch die Unterstützung vor Ort. Und er hat mich quasi aufgenommen und immer wieder gesagt, und nochmal und nochmal. Mhm. Und Pierre hat auf jeden Fall die absolute Krise bekommen, wie ich aufnehme, weil ich unter schlimmsten Bedingungen aufnehme. Ich habe so ein Instrumentenmikro, um die Gitarre aufzunehmen. Das stelle ich so grob vor meine Gitarre. Dann spiele ich das ein, jedes Mal ein bisschen anderen Abstand zur Gitarre. Also natürlich, also schon immer ähnlich.
Man darf nicht weit weg vom Mikrofon gehen und sich bewegen, während man, es sei denn, man will bewusst ein Vibrato erzeugen.
und Pierre, mit dem mache ich jetzt schon ein paar Jahre Sachen zusammen, der weiß, unter was für Bedingungen ich teilweise Sachen produziere. Der hat, als er das dann gesehen hat, echt nochmal eine richtige Krise bekommen, wie ich das mache. Deswegen freut es mich auch immer nochmal besonders, wenn ich irgendwie höre, dass Leute das irgendwie meine Produktion gelungen finden und irgendwie das irgendwie so auf Anklang stößt, weil es ist sehr, sehr viel Punkrock-Basis, auf der ich das hier alles mache.
Ja, genau, da haben wir doch wieder einen guten Übergang. Genau. Du bist nicht nur als Solomusiker unterwegs, sondern spielst auch in einer Punkband. Erzähl doch bitte etwas davon.
Ja, ich bin Sänger einer Punkband, die heißt BSK. Da mache ich auch viel.
BSK, Bund Sozial, wieso BS, also Bertha Siegfried Konrad, oder sind das einfach Bernd Salomon Karl, oder?
Ja, BSK ist ein Eigenname.
Okay, du willst das nicht weiter ausführen?
Nee.
Okay. Mysteriös, aber dann ist das so. Ja, aber habt ihr denn schon was aufgenommen oder findet man irgendwo Musik oder muss man dann ins nächste autonome Zentrum fahren, um euch, um eure Musik hören zu können?
Also BSK ist mein eigentlich immer mein Spaß-Nebenprojekt gewesen, weil ich habe immer gesagt, ich mach ernst gemeint Musik mit meiner Solomusik und dann habe ich noch nebenher dieses Quatschprojekt, mit dem wir so ab und zu mal Songs rausbringen. Und ja, dann haben wir irgendwie angefangen, Konzerte zu spielen, vorletztes Jahr. Und jetzt ist BSK das bedeutend erfolgreichere Projekt. Genau, also wir sind auf Spotify, auf Instagram und im autonomen Zentrum sind wir auch.
Nee, gut, dann verlinke ich das einfach mal in den Shownotes. Ich habe tatsächlich das selber nicht hören können, weil wir sind irgendwann mal zusammen, also im Auto irgendwo hingefahren. Ich glaube zur KGB Neuwied war das. Und da hast du das erzählt und dann, dass du irgendwie ein Konzert hattest. Und ich habe dann gar nicht weitergefragt, weil ich mich auf den Verkehr konzentrieren musste. Und ich habe mir aber gemerkt, so, ja, Mann, Salomon hat was von der Band erzählt, da muss ich nachhaken. Okay, cool. Dann höre ich mir die im Nachgang mal an, weil ich mag ja auch Punkmusik sehr, sehr gerne. Also damit hat es eigentlich auch angefangen. Also ich würde mal sagen, so die Alben, die mich früh beeinflusst haben. Also es waren so die letzten Ausläufer von Grunge noch. Mhm. So Nevermind, Nirvana und hier von Pearl Jam, irgendwas, Mirror, ich weiß es nicht. Aber eigentlich so ging es dann so mit Green Day, Offspring, Bad Religion los und so. Welche Musiker und Bands haben dich musikalisch so am meisten beeinflusst?
Ich habe befürchtet, dass du diese Frage stellst, weil dann das ist der große Moment, wo ich mich selber revealen muss. Ich habe einen sehr schlechten Musikgeschmack. Ich habe als Kind vor allem Kleinkunstmusik gehört. Vielleicht die bekanntesten Bodo Wartke und Wise Guys. So wir gut. waren als mit meiner Family auf extrem vielen Wise Guys Konzerten, also wirklich ich extrem auch. Viele, so 20 oder so. Wir haben die bis zu ihrem Ende begleitet, obwohl die am Ende wirklich eine sehr schwer erträgliche Band waren. Waren sie auch währenddessen teilweise schon, viele Songs sehr schlecht gealtert. ja, also ganz viel so 90er Jahre Frauen-Männer-Humor, der aber nicht in den 90er Jahren erschienen ist.
Ja.
Genau, und dann habe ich irgendwann angefangen, Punkrock und Rap zu hören. Und darauf bin ich auch bis jetzt hängen geblieben. Also ich höre eigentlich ausschließlich Deutsch-Punk und Deutsch-Rap.
Weirde Kombi.
Ich höre überhaupt keine englische Musik. Es ist richtig schlimm. Es wollen oft nach Auftritten Leute mit mir über Musik reden und ich kann eigentlich nie mitreden. Ich höre auch ganz viel weirde Musik und für andere Leute weirde Musik. Ich höre viel, also von so kleinen Punkbands viel.
Ja,
und so.
Sache. Also wir sind hier bei Sex aus dem Glas. Also Markus und ich, das ist ja auch das Konzept. Wir haben ja einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack. Mhm. Und deswegen hau raus. Also du wirst wundern manchmal, was wir kennen, was wir schon im Glas hatten. Eine sehr, sehr bunte Mischung. Also sag mal.
Okay, also dieses Jahr erschienen Burnout Ost-West, das Album Bremer Schule.
Okay.
Großartige Band. Viele Leute kennen vielleicht Team Scheiße, vielleicht gerade gehypteste Punkband in Deutschland.
Also ich persönlich finde, Name ist Programm. Also ich finde die leider, ich finde die inhaltlich top, aber bei aller Punk-Liebe-Attitüde, bitte geht in ein ordentliches Studio oder in Salomons Wohnzimmer. Ich finde, das klingt alles so scheiße. Also inhaltlich
top.
Ja,
die sind DIY und die ziehen durch.
Aber das ist,
ich finde es geil. und der Gitarrist von Team Scheiße hat gar keinen Bock auf den Erfolg, glaube ich. Der ist eigentlich von Anfang an nicht mit auf Tour gewesen.
Okay.
Sie haben einen kometenhaften Aufstieg gehabt. Die haben so, ich war in Köln auf deren dritten Konzert überhaupt, im Buhmann und Sohn. Nächstes Jahr, das war irgendwie 2022, nächstes Jahr spielen die im Palladium hier in Köln.
Ja, das ist natürlich.
Vollkommen absurd, wie die gewachsen sind. Auf jeden Fall, der Gitarrist von Team Scheiße, der gar nicht mehr in der Liveband zumindest spielt, hat eine Band, die heißt Burnout Ost-West. Okay. Und
aber ist das
sehr,
auch,
sehr lustige Musik.
Ist das auch so kratzig aufgenommen?
Ja. Oh, Mann, schön Filter auf der Stimme. Oh, also ich kann auch jetzt ganz viel, also bestimmten Punk kann ich jetzt erst hören, weil ich so viel rotzigen Punk gehört habe, dass es jetzt mittlerweile geht. Und also ich habe da richtig lang gebraucht. Dann auch vielleicht die aktuell beste Deutsch-Punk-Band, Ersatzkopf. Ich trage auch gerade ein Shirt von Ersatzkopf, wenn es jetzt ein Videopodcast
wäre. Ich hab's eben gesehen, das Shirt. Also wir haben hier, ihr seht natürlich kein Video, aber wir haben hier Webcam an Ersatzkopf. Ist ein guter Name auf jeden Fall.
Ja, deren letzte EP heißt Born to be Geil. extrem lust, also wirklich, also wenn, also mich holen die humoristisch wirklich 100% ab. Ist extrem dumm oft, aber auf eine, ja. Ich liebe es, wenn Leute es schaffen, ganz, ganz dummen Humor zu betreiben und dabei irgendwie lustig zu bleiben. Und ich finde, das ist ein ganz schmaler Grat und der,
ja, sehr.
Der ist auch, der, den kann man, glaube ich, auch gar nicht so benennen. Und ich glaube, das ist auch einfach unterschiedlich, was Leute, genau, wo diese Grenze verläuft. Meiner Meinung nach kriegen die das extrem gut hin, so ganz dummen Humor einfach zu haben und dabei wahnsinnig lustig zu sein.
Ersatzkopf, schreibe ich mir auf. Du magst bestimmt auch Screenshots, oder?
Was meinst du?
Die Band, Screenshots auch.
Ach so, ja, die höre ich nicht so viel.
Okay.
Ah, ich kann dir noch hier, komm, ich hau noch Sachen raus, die niemand hört. Mauli ist ein Rapper, der über das VBT, das Video-Battle-Turnier, bekannt geworden ist.
Okay.
Und früher ganz, also seine Musik hat vor allem daraus bestanden, andere Rapper zu beleidigen und leider auch so homophobe Texte zu haben. Und der hat sich verändert, der ist nicht mehr so und macht jetzt ganz unerfolgreiche Musik, aber hat ein wahnsinniges Album gemacht, das kam dieses heraus, das heißt Cinepop. Und er macht im Prinzip so Disney-Songs.
Okay.
Aber mit Rap-Themen. Er hat zum Beispiel einen Song, der heißt Unsichtbar. Da singt er darüber, dass er nie erwischt wird beim Ladendiebstahl und fragt sich in dem Song, warum werde ich nicht erwischt? Bin ich unsichtbar? Und
Und dann so als wäre es Elsa aus Frozen gesungen.
Ganz genau.
Oh, also, das ist ja fantastisch.
Mit Musik, die Musik ist produziert, wie Rap eben produziert ist, mit Autotune und mit 808s und vielen Synthesizern. Aber es ist von der Musik her, von der Komposition ist es Musical. Richtig geil.
Wir kommen jetzt noch zu einer Sache, das finde ich immer ganz lustig. Ich habe ChatGPT mal nach dir gefragt. Mhm. Und ich würde jetzt mal vorlesen, was ChatGPT gesagt hat. Und dann stellst du richtig.
Okay.
Also vielleicht ist ChatGPT, also es ist ChatGPT 4.0, also okay, ich lese einfach mal vor. Salomon ist ein aufstrebender Musiker und Moderator aus Neuwied, Deutschland. Bereits im Alter von 10 Jahren begann er, auf Bühnen aufzutreten und hat sich seitdem als vielseitiger Künstler etabliert. Er ist bekannt für seine Auftritte bei der Kleinkunstbühne Neuwied und den Salonabenden in der Stadtgalerie Neuwied. Im Januar 2024 veröffentlichte er sein erstes Album »Das nächste kleine Ding«, das humorvolle, selbstironische und systemkritische Texte mit Punk-Einflüssen kombiniert. Das Album umfasst 8 Tracks, darunter »Deine Texte« und »Der Herbst ist der schönste Monat«. Neben seiner Musikkarriere moderiert Salomon die Veranstaltung Kunst gegen Bares in Neuwied, bei der Künstler verschiedener Genres auftreten. Seine Performances zeichnen sich durch eine Mischung aus Liedermaching, Rap und Comedy aus, wodurch er sich einen eigenen Stil geschaffen hat. Salomon hat auch mehrere Wettbewerbe und Preise gewonnen. Er war der Sieger des GTD Comedy Slams und hat den 3. Platz beim Melze Song Slam 2019 belegt. Zudem hat er beim Bonner Song Slam beeindruckt und sich einen Namen in der deutschen Kleinkunstszene gemacht. Salomon bleibt ein fester Bestandteil der Neuwieder Kulturszene und beeindruckt sein Publikum mit kreativen und vielseitigen Auftritten. Weitere Informationen und seine zukünftigen Auftritte sind auf der Website der Kleinkunstbühne Neuwied verfügbar.
Diese Maschinen, die werden uns alle noch umbringen.
Das ist krass.
Das sage ich dir jetzt mal hier, Johannes. Das
ist furchtbar, ne?
Also das ist auf jeden Fall deutlich mehr richtig als in jedem Zeitungsartikel, der bisher über mich geschrieben wurde. Und das ist beeindruckend, weil ich glaube, dass die Informationen vor allem aus Zeitungsartikeln kommen.
Ja, das ist krass, ne? Weil ich habe das auch so gelesen und habe gedacht so, ja, das, also da klingt jetzt eigentlich nichts komplett falsch. Das mit den Preisen, bei dem einen wusste ich, okay, stimmt auf jeden Fall, da war ich dabei. Bei den anderen beiden, ja, klingt jetzt auch so, keine Ahnung. Aber stimmt denn irgendwas wirklich gar nicht?
Also, dass ich bekannt bin durch die Salonabende Neuwied, ist vielleicht ein bisschen, Salonabend war, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es war ein Format in Neuwied, wo es gibt so ein kleines, so eine Art kleines Museum oder so, wo so Veranstaltungen manchmal sind. Und da habe ich mal ein Konzert gespielt und das hieß Salonabend.
Ah, okay.
Da hatte ich einen Auftritt vor 40 Leuten. Ich weiß nicht, ob ich daher bekannt bin. Man findet, glaube ich, auf der Website der Kleinkunstbühne Neuwied keine Informationen über mich. Da würde ich eher Social Media empfehlen. Der Salomon heiße ich da überall. Aber sonst, genau, es ist natürlich ein bisschen frustrierend, dass sie jetzt einen dritten Platz bei einem Songslam erwähnen, weil ich ja bei sehr vielen Songslams einen ersten Platz hatte.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen belastend natürlich. Das war auch im Jahresfinale, muss man sagen. Also ich bin im Jahresfinale, also so, wo alle, die gewonnen haben, und nochmal gegeneinander angetreten sind, bin ich Dritter geworden.
Naja, und es ist halt auch 5 Jahre her.
Genau. Immerhin hat ChatGPT nicht herausgefunden, dass ich bei Nightwash beim Talent Award nur nominiert war.
Ey, aber immerhin, du bist, die haben geantwortet.
Ja.
Ich hab mich beim Talent Award, ich bewerbe mich da jedes Jahr und nicht mal Rückmeldung.
Ja, ich im Rückblick wünsche ich mir eigentlich, dass sie mir nicht geantwortet hätten. Keine Ahnung.
Ja, also ich will mir da jetzt auch keine Feinde machen. Also je länger ich Comedy mache, desto mehr merke ich auch, dass Nightwash ist schwierig. Also nicht falsch verstehen, ich will jederzeit bei euch auftreten, auf jeden Fall, wenn ihr zuhört, alles cool.
Also ich würde gern bei Nightwash bei den Theatershows auftreten,
ja, genau.
Ich habe gehört, dass sie extrem schlecht bezahlen, das wär aber okay, weil für mich wäre das trotzdem noch eine sehr gute Gage, was man da kriegt, aber es wäre für mich auf jeden Fall eine absolute Hölle, da mit Luke Mockridge auf der Bühne zu stehen oder mit Faisal Kawusi.
Oh Gott, ja.
Ich kann sein, dass Faisal keine Bühne mehr von Nightwash kriegt, aber Luke auf jeden Fall auch regelmäßig. Ja. Die werben auch mit dem. Sehe ich immer mal wieder, dass Kollegen, Comedy-Kollegen, die ich sehr mag, die, glaube ich, sich einfach gerade nicht so richtig aussuchen können, ja, um eben einfach davon leben zu können, irgendwie das spielen müssen. Und das finde ich schon irgendwie belastend, dass man dann in solche moralischen Zwänge gedrückt wird. Deswegen denke ich manchmal auf eine Art auch vielleicht ganz okay, dass ich da nicht gefragt werde. Aber sie vertun sich natürlich auch einen guten Act mit mir. Das haben sie sich halt natürlich.
Ja, bezüglich der Gagen höre ich so Verschiedenes. Also mir wurden auch Zahlen genannt und ich habe da zwischen, ja, ist okay, würde ich in Anbetracht, wie groß ist der Laden, wie viele Tickets verkaufen die, wie viele andere Kollegen sind noch auf der Bühne. Ist es okay? Die wollen ja auch Geld verdienen. Also habe ich okay Zahlen gehört. Und ich habe auch wirklich Zahlen gehört, wo ich gedacht habe, Alter, das ist ja, da können sie es auch lassen. Also dann können sie es im Prinzip genau wie Open Mic machen, hier zwei Freigetränke marken. Deswegen kann ich da gar nicht so sagen, dass, also ich habe da nicht nur Schlechtes gehört bezüglich der Gagen von Nightwash. Also hat anscheinend auch ein bisschen sehr viel damit zu tun, wer du bist, was dir da angeht. Also scheint es, wie gesagt, alles allegedly, alles hören sagen, aber es scheint da keine Tabelle zu geben, nach der gezahlt wird.
Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mir erhofft habe von Nightwash, dass ich da auftrete und dann geht mein Video viral und dann habe ich einfach eine Karriere, wie das ja einigen passiert ist.
Ja.
Und dass das halt nicht passiert ist, dass als ich da aufgetreten bin, das auch schon niemandem mehr passiert ist. Aber ja, das ist natürlich schade, ist auf eine gewisse Art, ist es schade, dass diese Plattformen unwichtiger werden, weil Leute, die Comedy machen, eben noch viel mehr auf ihr eigenes Ding angewiesen sind, irgendwie erstmal eine TikTok-Karriere starten müssen, bevor sie irgendwie irgendwas bekommen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn Monopole verschwinden und
ja. Was halt so paradox ist, dass, ich weiß nicht, wie das bei der Musik ist, ich glaube, bei der Musik ist das auch nochmal deutlich anders, aber zum Beispiel, du kannst ja auf Instagram oder auf TikTok mit so Comedy-Sketchen, weiß ich nicht, kannst du ja sehr erfolgreich werden, die müssen auch gut sein, und dann wirst du irgendwie für Live-Shows gebucht, weil du halt so einen Draw hast, weil du halt einen 5-stelligen Abonnenten Menge hast, Entschuldigung, Follower-Menge, aber du hast überhaupt keine Live-Erfahrung. Mhm. Und es gibt ein paar, die konnten das gut übertragen, Fabi Rommel zum Beispiel, wobei der halt, bevor der mit den Reels viral ging, halt auch schon auf der Bühne stand. Und ich habe es wirklich mehrfach erlebt, dass halt Leute, die auf Instagram und TikTok so richtig abräumen, die auch gut sind, die auch lustig sind, live das nicht können, weil das halt unterschiedliches Skillset ist. Und es ist so paradox, dass umgekehrt viele Booker aber genau das wollen. Die wollen halt, ey, bau dir erstmal ein Following auf Instagram auf oder auf Social Media. Und dann, da kannst du auch hier live auftreten und dann gibt's auch Gage. Und so, hä, aber das ist doch gar nicht das Skillset. Und wenn du ein guter Crowdworker bist und gut irgendwie schneiden kannst und so, dann wirst du auf Instagram und TikTok wirst du Erfolg haben. Und dann wirst du vielleicht zu einer Show eingeladen, aber dann hast du da Pech und das Publikum hat keinen Bock auf Crowdwork. Selten, aber gibt's. Und dann gehst du da ja komplett unter, weil du irgendwie ein Skillset erlernt hast, das dir für dein Endziel überhaupt nicht nutzt. Das ist merkwürdig. Und bei der Musik, also jeder Song mittlerweile fängt mit dem Refrain an, weil soll halt TikTokable sein.
Ja, das ist irgendwie natürlich eine Schwierigkeit, dass wir KünstlerInnen sehr, sehr, sehr viel gleichzeitig können müssen und irgendwie gute Entertainer im Internet sein sollen und genau uns mit Videoschnitt und sowas auskennen, gleichzeitig irgendwie auch noch an Musik arbeiten oder an Kunst generell und dann am besten auch noch live überzeugen.
Ja.
Ja, ich weiß, dass ich das live gut kann und dass mir das halt gerade nicht mehr reicht, also dass ich jetzt irgendwie an so einem Karrierepunkt bin, wo ich glaube ich eigentlich mal ein bisschen weniger live machen müsste und mehr auf Social Media und Fans gewinnen oder so.
Ja.
Das liegt mir auf jeden Fall deutlich weniger und das ist auf jeden Fall eine große Schwierigkeit und da wünsche ich mir natürlich schon manchmal, dass ich einfach nur so von einem Label oder von irgendeinem bekannten Artist genommen werde und der mir irgendwie die Aufmerksamkeit gibt.
Ja.
Und gleichzeitig ist natürlich auch cool zu wissen, okay, wenn ich das irgendwie schaffe irgendwann, dann habe ich schon die Bühnenerfahrung, dann kann ich das schon.
Ja.
Also wir haben gerade über Team Scheiße gesprochen. Bei denen war das ja so, die haben einen vollkommen absurden Hype kreiert. Die haben als Punkband wurden die bei einem Hip-Hop-Label unter Vertrag genommen. Das hat Aufmerksamkeit erzeugt. Das Album fanden Jan Böhmermann und Olli Schulz richtig toll, haben da in Fest und Flauschig viel drüber geredet.
Ja, Böhmermann fand's gut, Olli Schulz fand's nicht gut.
Ah, und darüber haben die ihren ersten Hype bekommen. Das hat sich dann richtig rumgesprochen und bei ihren ersten Konzerten waren die eine richtig gute Band, weil die jahrelang mit kleinen Bands durch die AZs von Deutschland getourt sind und gar nicht darauf ausgelegt waren, durchzustarten, aber das eben können, weil sie schon so am Start waren und wirklich gute Konzerte gespielt haben.
Ja. Und das ein ähnliches Phänomen hast du bei Comedians, die ihr erstes Netflix-Special machen. Mhm. Das erste Netflix-Special ist oft, auch nicht immer, und es gibt auch Leute, die zu früh ihr Special kriegen, aber oft ist es so, dass das erste Special überragend gut ist, weil das eben die Essenz von jahrelanger Bühnenmaterial testen, da ist halt wirklich nur das absolute Gold dabei. Und dann ist es mega lustig und dann kommt irgendwie 2 Jahre später das nächste Special und naja, das ist halt nicht mehr so gut, weil das halt nicht 10 Jahre oder lange halt vor sich hin köcheln konnte, sondern irgendwie in 2 Jahren im Schnellkochtopf gemacht wurde und ja, ist dann halt nicht so gut. Das ist, das beobachtet man immer mal wieder.
Ja, ich finde ja Entwicklung von KünstlerInnen total spannend und ich gehe auch manchmal bewusst auf die erste Tour von Comedians oder sowas, weil mich das total interessiert, wie sich KünstlerInnen entwickeln und ich finde es dann irgendwie auch so interessant zu sehen, wie halt Leute, die vor allem im Comedy-Bereich dann so viele Kurzauftritte spielen, dann diese ganzen Kurzauftritte zu einem Programm zusammenbasteln. Das ist auf jeden Fall interessant, dass du das sagst, weil meine Erfahrung jetzt von einigen ersten Touren oder ersten Solos, die ich gesehen habe, ist nämlich eigentlich, dass das für mich eher so wirkte wie so ein, oh, das ist jetzt alles aneinander gepuzzelt. Und eigentlich frage ich mich, wie ist eigentlich das übernächste Programm? Das, wo dann die Disziplin Solo zu spielen, wenn die richtig trainiert haben.
Also, und, da haben wir uns missverstanden. Ja. Oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine nicht dass die erste Solo-Tour, sondern so das erste wirklich Special, was dann auch im Streaming-Dienst oder im Fernsehen oder so läuft. Also ich rede da schon von Leuten, die sozusagen schon ihre paar Solo-Shows gespielt haben. Also beispielhaft, wenn man jetzt zum Beispiel, können wir ruhig mal einen Namen nennen, sagen wir mal so, wenn Timo Turga jetzt seine Stunde, die er hat, wenn er die jetzt aufnehmen würde für Netflix, für Amazon, für irgendwen, das wäre ja überragend, weil der ja schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren auch Solo spielt. Das meine ich. Also es ist dann halt nicht die erste Tour, die man sieht, sondern halt das erste.
Ja.
So meinte ich das.
Ja. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ja, alles gut. Genau. Wir haben wahrscheinlich unterschiedliche Sachen gemeint. Ich glaube, so ein bisschen ist es aber auch das, was ich, also genau. Ich glaube, so ein bisschen, nee. Hm. Egal. Lass da einfach einen Cut machen an der Stelle.
Genau. Ja, also wir reden jetzt auch schon eine gute Stunde. Also ich fand es bisher sehr interessant. Gefällt mir alles sehr cool. Also auch sehr cool, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview.
Ja, danke für die Anfrage.
Gerne, gerne. Was können wir denn noch in Zukunft von dir erwarten? Also was ist denn dein nächster Plan, wenn es denn einen gibt? Also was du jetzt als nächstes machen würdest?
Ich habe immer sehr ambitionierte Pläne und die kommen nicht immer ganz mit der Realität hinterher. Ich wollte eigentlich dieses Jahr noch ein Album machen, aber das ist ein bisschen zu viel. Aber nächstes Jahr dann wohl.
Okay.
Genau, mit meiner Band BSK werde ich wahrscheinlich dieses Jahr noch ein Album rausbringen.
Cool.
Und genau, bei mir laufen jetzt Sachen parallel. Ich will jetzt mehr mich darauf konzentrieren, regelmäßig Musik rauszubringen. Aber ich konzentriere mich auch im Live-Geschäft mehr darauf, Konzerte zu spielen. Mhm. Also bin ich irgendwie immer mal zu sehen auf irgendwelchen Konzertbühnen. Und dann habe ich auch noch einen ganz großen Termin, der aber noch ganz weit weg ist. Ich weiß gar nicht das Datum. Irgendwann im April, glaube ich, 2025, spiele ich mein erstes abendfüllendes Programm mit einer Mischung aus Comedy und Musik. Und was bis dahin noch so passiert bei mir im Ateliertheater in Köln.
Ach cool, da kann man schon Tickets kaufen?
Ich glaube nicht, weil ich habe noch keinen Titel. Ich glaube, dass man noch keine Tickets kaufen kann.
Ich würde das die nächste kleine Show.
Ja, ich habe überlegt, das Programm das nächste kleine Ding zu nennen und habe mich gefragt, ob das vielleicht ein bisschen unpassend ist, weil das Album dann schon über ein Jahr draußen ist, das auch so heißt. Ich finde eigentlich, dass das nächste kleine Ding ein guter Titel für ein erstes Soloprogramm ist. Aber mal schauen, was bis dahin noch passiert. Irgendwann muss ich einen Titel einreichen. Irgendwann werden Programmhefte gedruckt. Wenn mir bis dahin nichts Besseres einfällt, dann heißt es wohl das nächste kleine Ding. Das ist ja dann spannend.
Du kannst es auch einfach TBA nennen.
Ja, ich hätte gern einen kultigen Titel. Ich habe gehört, irgendein Kabarettist oder so hat sein Programm mal genannt. Es gibt noch Restkarten. Finde ich genial. Ja. Sowas würde ich eigentlich gerne machen.
Oder hochverlegt.
Ja.
Das ist gut. Es gibt noch Restkarten, hochverlegt, bestuhlt. Gibt's viele. Aber die meisten davon sind halt leider auch schon vergeben. Also hochverlegt ist zum Beispiel, das ist halt eine Partyreihe. Die gibt's schon.
Ah.
Ja, also die meisten dieser Dinger, die sind leider schon, die hat leider, muss man mal gucken, wenn das lang genug her ist, ist auch egal. Also wenn das irgendwie 30 Jahre her ist, dann geschenkt. Das gehört dann ja niemandem mehr so gesehen. Aber ja. Nee, aber ich würde sagen, wir haben's. Vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitteilen?
Nee. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt noch irgendwas Politisches sage. So irgendwas, da ist mir nur sowas Cheesiges eingefallen, wie die AfD ist die rechte Partei, Leute. Pass auf.
Nee, wie war das? Irgendwas Feuer den Palästen? Wie geht das?
Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
Genau, das ist gut. Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
Eat the rich, hoch die internationale Solidarität und irgendwas mit Kapitalismus.
Benutzen Sie Sonnencreme. Tschüss.
Ciao.